Ja, das Leben auf der Achterbahn. Wer von euch mag den Achterbahn? Wir haben vorhin schon mal gefragt, so wer im Freizeitpark war. Ja, es sind ziemlich viele. Es ist cool. Also ich selber habe ja schon erzählt, ich liebe Achterbahn. Ich finde es so cool, so richtigen Nervenkitzel, ja. Irgendwie, ja, wenn es dann schon ein Stück bergab geht mal oder schon wenn man die Bahn nach oben fährt, es geht so langsam los, ja. Die Sicherheitsgurte werden angelegt, man ist gespannt, was kommt. Vielleicht auch schon manchmal so in der Schlange hört man die anderen, die vorhin gefahren sind, so quietschen, kreischen, ja. Und dann ist man so gespannt, was kommt, ja. Und dann sitzt man in dieser Bahn und es geht langsam bergauf und irgendwie so die Spannung steigt, wie wird's? Und dann wartet man auf die Kurven. Oh, ich liebe es, so diese Ungewissheit, ja. Ich finde das total spannend. Ich finde das lustig, sowas. Ich kann mich erinnern an meinen letzten Freizeitparkbesuch. Der ist schon eine ganze Weile her. Und ich war mit einem Freund dort oder mit mehreren Freunden. Wir haben Karten geschenkt bekommen oder ich weiß nicht mehr genau, ob wir Karten geschenkt bekommen haben oder ermäßigten Eintrittspreise. Auf jeden Fall, wenn man mit Freunden in den Freizeitpark geht, dann muss man sich ja gegenseitig übertrumpfen und zeigen, wer mehr aushält. Also bei mir ist das zumindest so. Wir müssen zeigen, wer der Stärkere ist, wer länger durchhält. Und in diesem Freizeitpark gab es es war keine Achterbahn, sondern so ein Karussell, wo man drin saß und das sich die ganze Zeit ganz schnell gedreht hat und dann noch gekippt ist und in sich nochmal gedreht hat. Und wir haben Wetten abgeschlossen vorher, wer wie lange aushält. Und ich habe schon gesagt, wenn es bei mir eine Runde dreht, könnte ich schon kotzen, so übel ist mir. Aber ich dachte, ich darf auf keinen Fall aufgeben. An dem Tag waren wenig Leute im Freizeitpark. Wir sind da reingesessen. Es ging los. Die ersten drei Runden waren okay noch. Es wurde mir nur ein bisschen übel. Aber dann ging es so richtig los. Und ich dachte, Alter, ich will eigentlich nur noch hier raus. Irgendwann war die Fahrt zu Ende. Meine Freunde sind sitzen geblieben und ich dachte, scheiße, kannst du jetzt nicht das Gesicht verlieren und aufstehen. Ich habe ganz lang mit mir gekämpft, dachte, eine Runde hält's noch durch. Ein Freund, der mit war, hat aber vorher mit diesem Typen da, der die Bahn bedient, geredet und hat gesagt oder ihn gefragt, ob er eine extra lange Runde machen kann. Und dann saß ich drin und dachte, scheiße, mein Todesurteil, hier komme ich nie wieder lebend raus. Irgendwie habe ich es doch geschafft. Und dann, meine Freunde sind sitzen geblieben, ich konnte nicht mehr, ich bin raus, saß da irgendwo unten. Und sobald ich da die Bahn gesehen habe und wie es gedreht hat, ich hätte kotzen können. Es war so schlimm. Weiß nicht, ob ihr das kennt, so Wettkampf, man versucht den anderen zu überbieten. Das geht ganz schnell, aber der Nervenkitzel ist schon cool. So richtig geil so, mit dabei zu sein. Ich lieb sowas. Das Leben auf der Achterbahn, so ist das Thema heute. Und wenn ich so in mein Leben zurückblicke, dann bin ich sehr oft Achterbahn gefahren. Ja, also bei mir gab es Höhen und Tiefen, so Zeiten, wo alles gut lief und Zeiten, wo überhaupt nichts ging. Zeiten, wo ich total am Boden war. Ja, also bei mir gab es Zeiten, wo ich nicht mehr eine Wohnung hatte und ich nicht mehr wusste, wo ich hin sollte. Und irgendwie habe ich mich so gefühlt wie in dieser Achterbahn. Und ich weiß nicht, wenn man so diesen Bügel von der Achterbahn überlegt, es gibt einen gewissen Sicherheit, finde ich zumindest. Und ich bin ganz froh, dass dieser Bügel da ist, um zu wissen, ich falle da nicht raus. Und manchmal habe ich so das Gefühl, mein Leben ist wie so eine Achterbahn, aber der Sicherheitsbügel fehlt. Irgendwie die Angst, was ist, wenn ich es doch nicht schaffe? Was ist, wenn ich doch da rausfall? Wenn die Talfahrten zu krass werden, wie gehe ich damit um? Ich habe einen Spruch gelesen, den fand ich ganz interessant. Da heißt, das Leben ist oftmals wie eine Achterbahnfahrt. Mal sind wir oben, mal sind wir unten, mal bewegen wir uns im Kreis. Mal überschlagen sich unsere Ereignisse, aber dennoch kommen wir schließlich auf eine Gerade, die uns zu unserem Ziel führt. Ja, das Leben ist wie so eine Achterbahnfahrt, mal geht's hoch, mal haben wir so wirklich richtig geile Zeiten, wo wir wirklich auf so Höhenflügen sind, wo wir denken, jetzt haben wir's, ja, endlich so Traumprinzen entdeckt, ja, endlich diesen Typen gefunden, wo ich denke, boah, den wollte ich schon immer. Oder vielleicht in der Schule, ja, man ist nicht so gut, also ich war immer nicht so gut in der Schule und dann auf einmal Test geschrieben und du bekommst den Test wieder und es ist ein Zweier, wo du dachtest, es kann gar nicht gut gehen. Wow, man ist oben, endlich geschafft. Oder man sucht Freunde und da gibt es so ein paar Typen, die ganz cool aussehen, mit denen man unbedingt abhängen will und irgendwie schafft man es, in die Clique reinzukommen und man merkt, ey, ich bin ja gar nicht mehr so der Außenseiter, sondern ich gehöre dazu. Voll cool, voll der Hammer, ja. Oder vielleicht auch zu Hause, man hat immer Stress mit den Eltern, ja, die regeln sich auf, das Zimmer nicht aufgeräumt, das war bei mir immer so ein Thema. Ich habe irgendwie nie mein Zimmer aufgeräumt, das Gute war, meine Mutter kam auch nicht oft in mein Zimmer. Aber wenn sie kam, dann war halt großer Ärger vorprogrammiert. Und dann, irgendwann kam sie und sie hat sich nicht aufgeregt. Ich fand das cool. Irgendwie mein Leben wie so auf dem Höhenrausch. Es läuft. Aber manchmal, oder meine Erfahrung ist, nach so einem Höhenrausch, ja, wenn man die Achterbahn so langsam hochfährt, kommt oft die erste Kurve und dann auch schon die erste Talfahrt. Ja. Du hast deinen Traumprinzen entdeckt, du denkst, wow, der ist es. Und dein Traumprinz zieht direkt an dir vorbei zu deiner besten Freundin. Scheiße gelaufen irgendwie, ne? Oder du lernst und sagst, ich gebe mir richtig Mühe in der Schule, ich will mich verbessern. Du hast gelernt wie noch nie, du schreibst den Test, hast ein richtig geiles Gefühl dabei, sagst, ey, mindestens 2er, wenn nicht sogar ein 1er. Und dann bekommst du den Test wieder und es ist eine 5 und der Lehrer mobbt dich noch deswegen. Scheiße gelaufen. Oder die Clique, zu der du endlich dazugehörst, ja, wo du denkst, richtig coole Leute, du merkst auf einmal, wenn ich mit den Leuten abhänge, ist gar nicht so gut für mich. Ständig irgendwie Polizei mit da, es gibt Ärger. Irgendwie sollte ich vielleicht doch da raus. Deine Welt bricht zusammen, Talfahrt ist angesagt. Oder deine Eltern, mit denen du gerade mal richtig gut zurechtkommst, die fangen an, sich wegen irgendwelchen Scheiß aufzuregen. Ja, zu spät nach Hause gekommen, 5 Minuten und mega Stress. Deine Achterbahnfahrt geht steil bergab. Ja, wie können wir aushalten in diesem Leben mit Achterbahnfahrten? Wie können wir es schaffen, da dran zu bleiben? Wie können wir es schaffen, da durchzuhalten? Und mein Leben war oft so eine Achterbahnfahrt, ja. Ich hatte Höhen, ich hatte Zeiten, wo es richtig gut lief und Zeiten, wo ich echt abgestürzt bin, wo mich meine Freunde verlassen haben, verleugnet haben und ich echt mich so wie im freien Fall gefühlt habe, nur ohne irgendwelche Sicherheit, ohne irgendwelchen Sicherheitsgürtel, ohne Seil beim Bungee-Jumping. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Buch, die Bibel. Ich finde es total spannend, weil in der Bibel steht eine ganze Menge von guten Ratschlägen. Wir haben heute Morgen schon einige gehört, einige Sachen erfahren, wo es um die Freiheit geht. Ja, da steht drin, wie Jesus uns frei machen möchte. Aber ich liebe die Bibel aus einem anderen Grund noch. In der Bibel gibt's Geschichten und ich liebe Geschichten. Und in der Bibel gibt's Geschichten von Menschen, die so sind wie ich, die sich auch so auf dieser Achterbahn befinden, die Höhen haben und Tiefen. Und es sind für mich manchmal so richtige Vorbilder, weil ich denke, krasse Sachen, die die erlebt haben. Und einer von diesen Vorbildern ist David. Ich denke, die meisten von euch kennen David. Ja, so ein Mann, der König war. Ein Mann, von dem gesagt wird, der war nach dem Herzen Gottes, also so einer, der richtig cool drauf war. König, Krieger, hatte, weiß ich wie viele Frauen, ja, hatte Reichtum, also denen ging es eigentlich gut. Und ich dachte, eigentlich geil, der kann ja gar keine Tiefe haben in seinem Leben. Aber wenn man die Geschichte mal genau anguckt, dann ist das Leben von David genauso eine Achterbahnfahrt. Und genauso manchmal eine Achterbahnfahrt, wo ich denke, David hat gar nicht so das Bewusstsein, dass es da einen Sicherheitsbügel gibt. Das erste Mal, als David erwähnt wird in der Bibel, total krasse Story, ja, der Vater bekommt Besuch von so einem alten Mann, ein Prophet, also einer, der mit Gott unterwegs war, der manchmal so Aufträge von Gott bekommen hat, der war unterwegs und soll den Vater von David besuchen und soll einen König in Israel bestimmen. Und der Vater, ganz stolz, ja, einer meiner Söhne wird König, cool. Und dann holt er seine ganzen Kinder nach Hause. Und der alte Mann, der Prophet, merkt, er ist keiner von den Kindern. Und dann fragt er, du sag mal, gibt's da eigentlich noch einen? Sind es alle deine Kinder? Und der Vater überlegt so kurz, ach ja, stimmt, der David. Habe ich ganz vergessen, kann ja mal passieren, der ist eh nichts wert. Brauchen wir nicht. Aber wenn du willst, kann ich den noch holen. Krasse Story, denke ich. Also was muss da in David vorgegangen sein? Ja, so voll unten, ja, von seinem Vater vergessen, von seinen großen Brüdern. Er hatte 7 große Brüder, oft geärgert. Also wer große Brüder hat, kennt das vielleicht. Und wer kleine Brüder hat, weiß auch, wie viel Spaß das macht, kleine Brüder zu ärgern. Also ich habe 2, ich habe es geliebt. Genau. Und ja, David hatte schon in seiner Kindheit so ein Auf und Ab, weil irgendwie mal war er ganz cool bei seinem Vater angesehen. Man hat dann so einen Spezialauftrag gekriegt, ich erzähle das gleich noch. Aber er war auch manchmal vergessen. Und eines Tages, also er wird König, ja, aber also der Samuel, dieser alte Mann, sagt, dass er König werden soll. Aber das Leben von David ändert sich erstmal gar nicht, ja, sondern er geht da weiter seinem Beruf nach, er ist Hirte. Und eines Tages ist Israel im Krieg. Krieg mit dem Nachbarvolk. Und die Brüder von David, die 3 Ältesten, die sind damit im Krieg. Die wurden einberufen. Und David ist halt zu Hause. Der ist ja der Kleine. Den braucht man ja eh nicht. Der kann den Drecksarbeit machen. Der ist auf dem Feld, hütet Schafe. Und dann eines Tages fällt dem Vater von David ein. Ah, ist ja Krieg. Ich könnte mal David losschicken und gucken, wie es meinen Söhnen geht. Er holt David. David soll losgehen, gucken, wie es seinen Brüdern geht, ihnen was zu essen bringen und so. Und dann kommt David zu den Kriegern. Und das ist so die bekannteste Geschichte wahrscheinlich von David, aber ich finde die total krass, weil ich merke, das hat ganz viel mit meinem Leben zu tun, David und Goliath. Also ich glaube, die meisten kennen diese Geschichte. Ja. Dann kommt David an und das Volk Israel ist im Krieg, ja. Aber die kämpfen nicht, sondern die warten halt, dass irgendwas passiert. Also, die sind im Krieg gezogen gegen Philister, das war so ein altes Nachbarvolk. Und eigentlich sollten schon die Vorfahren von David und die Vorfahren von denen wiederum und die Vorfahren von denen wiederum das, diese Philister beseitigen. Aber die haben es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt und so war halt Davids Brüder im Krieg gegen die Philister. Und einer von den Philistern, der Goliath, der hat halt das ganze Treiben ein bisschen fett gemacht. Der ist gekommen, hat immer gerufen, hey, ihr Weicheier, einer von euch soll gegen mich kämpfen und dann werden wir gleich so Mann gegen Mann den Sieg erringen. Und die Israeliten, die hatten den gesehen, ja, der war ein bisschen größer als wir, so 3 Meter groß. Und die haben den gesehen und dachten, nichts wie weg, irgendwie verstecken. Genau. Und in diesem Moment, als dieser Goliath wiederkommt, kommt David. Und David hört den. Und ich stelle mir das so vor, ja, und er stellt sich im Kampf und sagt, okay, ich bin bereit, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn so ein Bobbycar, ja, so ein kleines Auto, gegen Sattelschlepper antritt. Ja, keine Chance, so ein 40 Tonner, eigentlich keine Chance. Ein Zahnstocher gegen Mammutbaum. Oder so ein Plüschhund in der Arena von Pitbulls, ja. Also eigentlich ist klar, da gibt's überhaupt keine Chance. Und David sagt, okay, ich bin bereit, da loszuziehen. Und der Goliath, den müsst ihr euch vorstellen, also ich habe es schon gesagt, 3 Meter groß, ja. In der Bibel steht, seine Rüstung 60 Kilo. Also nicht nur irgendwie so ein kleines bisschen, sondern 60 Kilo ist er so einfach rumspaziert. Sein Helm hatte Übergröße, ja. Sein Gürtelumfang 1,20 Meter. Also nur mal so, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat. So ein richtiger Wrestler, ja, wie man sich den vorstellt. So richtig, boah. Und wenn der gerufen hat, dann ging das so richtig zur Sache, ja. Und wenn der gelaufen ist, ja, wenn der morgens kam, da hat die Erde gebebt. So richtig, boah, da war was los, ja. Und dieser Goliath, der kommt auch, als der David da ist, so in seinen Wrestler-Typ. Und ruft wieder, ey, ihr Weicheier, kämpft gegen mich. Und der David hört das und denkt, okay, warum nicht? Können wir machen. Also ich finde das Wahnsinn, ja, dass er das macht. Und dann geht er zu seinen Freunden und sagt, ja, ich will gegen den Goliath kämpfen. Und diese halten ihn erst ab und sagen, ja, komm, du bist viel zu klein, du kannst das gar nicht. Und er lässt sich davon überhaupt nicht abbringen. Und dann kämpft er gegen Goliath. Es ist keine Achterbahnfahrt, aber ich kann mir vorstellen, in David drin war so eine Achterbahnfahrt, ja. Er kommt da an, sieht diesen Typen, Adrenalinstoß, boah, ich will gegen den kämpfen, ja. Ich glaube, es ging ein bisschen anders bei ihm ab, aber er hat es gewagt. Er hat gesagt, okay, ich bin bereit, gegen ihn anzutreten. Und interessant, wenn man das liest in der Bibel, die Israeliten, die hatten Angst, die haben sich versteckt. Die sind in irgendwelche Höhlen gegangen, ja, so wie so kleine Kinder, die einfach die Hosen voll hatten und so schnell wie möglich weg. Und ja, bei uns sind es vielleicht nicht so diese Wrestler-Typen, die auf uns zukommen. Also mir ist noch keiner begegnet, also schon starke Männer manchmal, aber noch nicht so ein Typ, wo ich gedacht habe, boah, hier musste ich verstecken. Aber ich habe gemerkt, in meinem Leben gibt es so andere Goliaths, so andere Dinge, wo ich so einen Adrenalinstoß kriege und eigentlich so schnell wie möglich wegrennen möchte. Es gibt so Dinge, wo ich merke, irgendwie ist das gerade mein Kampf. Und der Goliath, der kam morgens und abends zu lesen, wie es in der Bibel, ja, das war so morgens, die Israeliten sind aufgestanden und ihr erster Gedanke war an diesen Goliath, oh, wann wird er kommen, wann wird er wieder uns auslachen, wann wird er wieder zeigen, dass wir eigentlich gar nichts auf dem Kasten haben. Und der Goliath kam auch abends, so kurz bevor sie vielleicht ins Zelt gegangen sind, schlafen gegangen sind und hat nochmal so rumgehöhnt. Und dieser Goliath, das war so ein Schreckgespenst, wo die Israeliten gesagt haben, eigentlich will ich den aus meinem Leben rauskriegen, eigentlich will ich so diese Talfahrt so schnell wie möglich beenden. Ich will eine Sicherheit haben, wo ich mich einfach festhalten kann, aber ich schaff's nicht. Ja, ich krieg's nicht gebacken. Ich kann eigentlich nur da versuchen, mich irgendwo festzuhalten, aber ich habe nichts zum Festhalten. Und in unserem Leben gibt's vielleicht andere Dinge, ja, nicht so diese Goliaths, sondern andere Dinge. Andere Menschen, die auf uns einsprechen und oder ja einreden und wie so ein Goliath sind. So Ungetüme, die uns verhöhnen. Ja, und vielleicht ist dein Goliath so einer, der mit dem Schwert kämpft, ja, so eine Klinge hat, mit der Angst vom Versagen in der Schule. Hey, du schaffst das eh nicht. Du hast noch nie was gelernt. Du bist einfach nur dumm. Kapier's doch endlich. Ja, es kann einer sein. Oder so ein Goliath kann sein, so eine Klinge kann sein vom Goliath, der Streit mit den Eltern. Hey, deine Eltern, die wollten dich gar nicht. Du bist eigentlich ein Unfall. Akzeptier's doch endlich. Oder das Verlassen von Freunden, ja, dass die dich einfach im Stich lassen, dich sich nicht mehr melden, du denen egal bist. Ja, das können alles so Dinge sein, wo du merkst, der Goliath schwingt seine Klinge. Missbrauch, Mobbing und Angst. Angst vorm Versagen, Angst, nichts auf die Reihe zu kriegen, Angst, nicht den richtigen Partner zu finden. Und vielleicht trifft dich der Goliath in deinem Leben nicht so wie bei David, der auf dem offenen Feld stand, wo nichts ringsrum war, sondern dein Goliath begegnet dir vielleicht in deiner Klasse, ja, von so Typen, die dich die ganze Zeit mobben und irgendwie dir was Negatives wollen. Oder vielleicht ist dein Goliath auch, oder kommt, erscheint dein Goliath in Gestalt von Menschen, die dich überhaupt nicht beachten. Wo du dir Mühe gibst, dass man dich einmal sieht und die laufen einfach von dir vorbei, an dir vorbei und sagen, pff, egal, brauche ich nicht. Vielleicht ist dein Goliath auch so Leistungsdruck, so Erwartung von anderen, von deinen Eltern vielleicht, die sagen, hey, du musst in der Schule mindestens ein Zweier auf dem Zeugnis haben, ansonsten, ja, gibt's keine Ahnung, kein Urlaub, kein Taschengeld, sonst was. Es gibt so viele Möglichkeiten, was dein Goliath sein kann, was deine Achterbahn sein kann, wo du merkst, irgendwie, ich brauche eine Sicherheit. Und die Israeliten, die da im Krieg waren, die hatten ihre Sicherheit in irgendwelchen Verstecken gesucht. Und dann kam David anmarschiert, ja, so morgens ziemlich früh, ist er aufgebrochen, war auch relativ früh da auf diesem Feld. Und dann hört er den Goliath und denkt, ja, könnte man machen. Könnten ihn besiegen, kein Problem. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen David und dem Volk Israel, also den Kriegern, die das gelernt haben, die ausgebildet waren, der Unterschied zwischen David und diesen Kriegern war die Sichtweise. Der David, So, also lest die Geschichte mal nach. Der hat 8-mal von Gott geredet. 8-mal hat der seinen Blick nicht auf diese Talfahrt gerichtet und gesagt, oh, da unten, da kommt Boden, ich bin im freien Fall, irgendwann werde ich aufprallen, sondern er hat gesehen, wie es schon wieder nach oben geht. Und genau, deswegen kann der David sagen, ich kann diesen Goliath besiegen. Ich kann gegen ihn antreten. Und wir wissen aus der Geschichte, dass David diesen Goliath wirklich besiegt hat. Ja, er hat versucht erst die Rüstung vom König anzuziehen und hat gemerkt, irgendwie, ich sehe aus wie so ein Schluck Wasser in der Rüstung. Ich kann mich damit gar nicht bewegen. Und ist dann hat die ausgezogen wieder, ist zum Bach gegangen, hat sich 5 Steine genommen und zack, mit einem so einen kleinen Stein den 3-Meter-Mann umgelegt. Ganz einfach. Überhaupt kein Problem für David. Weil er wusste, er kämpft mit Gott. Und dann geht die Geschichte von David weiter. Total spannend, finde ich. Also lest die echt mal nach. Er wird zum König gerufen, soll dort Musik machen. Ja, das ist sein erster Auftrag beim König. Wird dann ein Krieger. Und irgendwann merkt der König, hey, der David, der ist viel besser als ich. Der könnte zu Konkurrenz werden. Ich muss den mal aus dem Weg schaffen. Und dann fängt der König an, den David zu verfolgen, ihn mit dem Leben zu bedrohen. Ja, er schießt auf ihn mehrmals. Und David kommt gerade so davon. Und dann ist David jahrelang auf der Flucht vor dem König. Und eines Tages, David ist wieder auf dieser Flucht vor dem König. Ja, und er hat die Möglichkeit, den König umzubringen, König Saul. Ja, er begegnet ihn nachts, schleicht sich da ins Lager rein, hat die Möglichkeit, den König umzubringen, denkt, ah, König, wenn ich den umbringe, könnte es ein bisschen Ärger geben, ich lasse es mal lieber. Und am nächsten Tag sieht er den König und sagt, hey König, guck mal, Saul, ich hätte dich die Nacht umbringen können. Und dann sagt Saul, oh, ja, es ist wiederholt passiert, ich lasse dich mal lieber in Ruhe, ich merke, Gott ist auf deiner Seite. Und wir können Frieden schließen. Eigentlich geht Davids Leben gerade wieder bergauf. Eigentlich passt alles. Und dann, ich lese euch das mal vor aus der Bibel, weil irgendwie passt das gar nicht in mein Bild von David, was dann passiert. Das steht in 1. Samuel 27, Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe, dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Also David hat gerade Saul verschont und dann merkt er, irgendwie gibt's doch einen Riesen in meinem Leben, irgendwie könnte Saul mich doch erwischen, ich hau mal lieber ab. Oh, vielen Dank. Danke. Genau. Ich hau mal lieber ab. Ich verschwinde ins Land von den Philistern. Ja, die Philister, das waren das Volk, wo Goliath gekämpft hat. Also ins absolute Feindesland, weil David einen Gedanken hatte. Saul wird mich eines Tages erwischen. Der Riese in meinem Leben ist nicht Goliath, sondern der Riese in meinem Leben ist Saul. Ja, der hat mich schon so oft versucht umzubringen. Ich kann eigentlich gar nicht gegen ihn bestehen. Und deswegen ist es Beste, ich hau ab, ich fliehe. Und David hatte damals schon so eine ziemlich große Anhängerschaft, er hatte ziemlich viele Freunde, stehen dann drin, dass es 600 waren, also da war sehr beliebt, hatte wahrscheinlich auch auf Facebook mega viele Freunde, mehr als diese 600. Und David geht zu dem König von den Philistern, zu seinen Feinden und sagt, ey, kann ich bei dir wohnen? Ja. Und David geht sogar noch weiter. Er sagt, ich lese das nochmal vor, weil das finde ich total der Hammer. Und David sprach zu Achis, das ist der König von den Philistern, wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden habe, so lass mich einen Platz in einem deiner Städte auf dem Land, damit ich darin wohne. Denn warum sollte dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? David hat sich auf einmal als den Knecht von seinem größten Feind, einer seiner größten Feinde neben Saul, bezeichnet. David hat klein aufgegeben. Und das finde ich so erschreckend. David, der den Riesen besiegt hat, der alles gegeben hat, der voll das Vorbild ist, auf einmal mega weit unten, weil er nicht mehr kann. Mega weit unten, weil er merkt, irgendwie es geht nicht weiter. Und dann ist David da in diesem Land der Philister und ich denke mir, wieso macht er das? Ja, ich kann mir vorstellen, so in seinem Zelt hing Großformat von Saul, ja, weil er gedacht hat, oh, von dem muss ich in Acht nehmen. Und das, was bei den Israeliten im Fall von Goliath der Fall war, so morgens der erste Gedanke, abends der letzte Gedanke, war jetzt David, bei David Saul. Und David hat sich einen Ausweg gesucht. Er hat gesagt, irgendwie muss ich da rauskommen und deswegen ist er abgehauen. Und ich habe festgestellt, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir aus unserer Achterbahn vom Leben nicht mehr zurechtkommen, wie es Möglichkeiten gibt, uns abzulenken. Ja, man kann versuchen, als wenn man in so einer Achterbahn sitzt, ja, man weiß nicht, wie die nächste Kurve ist, macht die Augen zu, also mir hilft's manchmal, ja, dann weiß ich nicht, wann der freie Fall kommt, oder wie hoch ich bin, ja. Und genau das macht David, er versucht einfach, sich irgendwie abzulenken. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du mit deinen, ja, Problemen, mit deinen Schwierigkeiten, mit deinen Riesen in deinem Leben einfach fertig wirst. Ablenkung, einfach Musik vor laut aufdrehen. Es gab in meiner Zeit, in meinem Leben eine Zeit, wenn es da 2 Minuten ruhig war, ich bin schier durchgedreht, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, weil mir dann so Gedanken kamen, wo ich wusste, ich will die eigentlich gar nicht. Und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Sachen laufen lassen, war irgendwie mit Leuten unterwegs, einfach um mich abzulenken, weil ich gemerkt habe, ich kann mich nicht auf mich selber konzentrieren. Es geht nicht. Du kannst dich ablenken mit Filmen, ja? Horrorfilme, Liebesfilme, alles mögliche, ja, einfach so, wow, fliehen in eine andere Realität. Du kannst dich ablenken mit Pornofilmen, ja, einfach, ja, alles vergessen, was um einen rum ist. Du kannst dich ablenken mit Drogen, ja, letztens war einer bei mir, der hat mir gesagt, ey, ich habe seit 2 Tagen nicht mehr gekifft und Leute, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Leben ist so scheiße, ich brauche wieder Ablenkung. Du kannst dich ablenken mit so vielen Möglichkeiten, mit Alkohol, mit allen, ja, aber es wird dich nicht bewahren vor diesem freien Fall, vor diesem Aufprall. Und genauso war es auch bei David, ja. Er war auf der Flucht, er war im Feindesland. Seine 600 Leute waren mit dabei und er hat eine Stadt bekommen. Und David lebt 1 Jahr und 4 Monate in diesem Land. Und es wird relativ wenig berichtet von dieser Zeit. Es wird nur beschrieben, dass er in dieser Zeit den König belogen hat. Er hatte so eine, auch in sich eine totale Aggression. Er ist losgezogen in andere Länder, hat die angegriffen, ist da eingestiegen. Ja, es ist auch so eine ganz typische Reaktion. Entweder fliehen wir oder wir sind so auf Aggression und versuchen den anderen kaputt zu machen, ja, wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten haben. Und genau das macht David. 1 Jahr und 4 Monate. Und dann, ich stelle mir das so vor, David ist kurz vor dem Aufprall. Dann kommt der König von den Philistern und sagt, hey David, ich merke, du bist ein cooler Typ, ich will wieder im Krieg ziehen und du musst mit. Und David fragt nach, ja, gegen wem ist denn der Krieg? Und dann sagt er, wir kämpfen gegen die Israeliten. Ja, gegen die Leute, wo David eigentlich herkam. Und ich kann mir vorstellen, wie David schon wieder überlegt hat, wie kann ich da rauskommen? Was ist wieder eine Möglichkeit von der Flucht? Es gibt keine mehr. David zieht los und unterwegs kommt diese Sicherheit, der paar Leute, die mit dem paar Berater vom König, die sagen, der David, der ist doch eigentlich Israelit, was ist, wenn der jetzt plötzlich die Meinung ändert und plötzlich doch nicht mehr für uns kämpft, sondern gegen uns, dann haben wir aber ein Riesenproblem, ne? Und dann hat der König David mit seinen Leuten wieder zurückgeschickt und vielleicht dachte David so, boah, gerade nochmal gut gegangen, ich wusste, ja, irgendwann kommt mal wieder klein bisschen bergauf, also Auffahrt. Ja, irgendwann wird's ein kleines bisschen besser. Und dann kommt er nach Hause in sein Dorf, das der König ihm geschenkt hat. Und nichts ist mehr so, wie es war. Ja, ist komplett abgebrannt. Niemand ist mehr da. Die ganzen Frauen, Kinder, alles verschleppt. Alle sind mega am Heulen. Ja, auch die Männer auf einmal. Total verzweifelt, denken, Scheiße, was machen wir jetzt? Und auch der David. Und dann denke ich, kurz vorm Aufprall, ja, die Füße berühren vielleicht schon den Boden. Dann lesen wir, und die Männer, die 600 Freunde von David, die alles für ihn gemacht hätten, nehmen Steine vom Boden auf und wollen David umbringen. Kann es noch schlimmer kommen? Eigentlich nicht. Irgendwie David ganz weit unten. Und dann, und das finde ich so cool, kommt ein Satz, der mich total angesprochen hat. Ich will den auch noch vorlesen, weil das ist total spannend, was da steht. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Also die ganzen Männer, die mit David unterwegs waren, die heulten rum, weil halt die Kinder und Frauen und alles, was sie hatten, weg war. Und dann steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. David, bei ihm hat es auf einmal den Schalter umgelegt und hat gemerkt, ich bin kurz vorm Aufprall und spätestens jetzt brauche ich eine Sicherheit. So ein freier Fall, so Bungee-Jumping ohne Seils kann wehtun. Und er merkt, ich brauche irgendwas, wo ich mich festhalten kann. Und er merkt, die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, ist mein Blick wieder auf Gott zu wenden. Und David war voll das Vorbild, ja, immer, fast immer, wenn irgendwelche großen Entscheidungen im Leben von David anstehen, steht, und David besprach sich mit Gott. Und David fragte Gott. Und David redete mit Gott darüber. Außer in den ein Jahr und vier Monaten, da lesen wir gar nichts von Gott. Und dann auf einmal lesen wir, und David stärkte sich in Gott. Leute, ich weiß nicht, was eure Goliaths sind. Ich weiß nicht, wovor ihr auf der Flucht seid oder was überhaupt eure Fluchtmöglichkeiten sind. Aber ich habe eins gemerkt, in dem, was ich erlebt habe, wenn man sich auf Gott verlässt, dann das gibt Sicherheit. Ein Freund von mir, mit dem ich übrigens auch in diesem Freizeitpark war, wir sind zusammengezogen und als wir da zusammen gewohnt haben, gab es mega Schwierigkeiten. Ich habe gemerkt, irgendwie diese Freundschaft, die geht gerade kaputt. Irgendwie ist es nicht mehr so, wie es war. Und es war für mich auch wie so eine Bergfahrt, weil irgendwie alles in der Zeit kaputt ging. Und ich habe gemerkt, ich hatte einen Wut auf diesen Freund. Ja, ich hatte einen richtigen Zorn und ich habe mich dran festgehalten, weil das war für mich meine Sicherheit. Und ich habe gedacht, ey Gott, jetzt habe ich endlich mal einen Grund, auf ihn böse zu sein und auf dich böse zu sein. Ich habe endlich mal einen Grund, so richtig zornig zu sein. Und ich habe mit einem Freund telefoniert und habe denen das so erzählt, meinen ganzen Frust, so meinen ganzen Ärger, so wie mein Leben gerade diese Achterbahn bergab fährt. Und mein Freund sagte zu mir, pass auf, Micha, du musst das vor Gott bringen. Du musst deinen ganzen Zorn, deine ganze Wut vor Gott bringen. Ich dachte, ey, nee, niemals. Jetzt habe ich endlich mal einen Grund, auf jemanden sauer zu sein. Und er hat gesagt, pass auf, Micha, wir reden erst wieder miteinander, wenn du das mit Gott geklärt hast. Und ich war ziemlich sauer gleich noch auf meinen Freund, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war etwas, was ich überhaupt nicht wollte. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und am nächsten Tag, ich bin aufgestanden und dachte so, Micha, was hast du zu verlieren? Wenn du es mit Gott besprichst, was hast du zu verlieren? Du bist eh fast unten. Du hast eh keine Sicherheit. Also red mit Gott drüber. Und ich habe mit Gott drüber geredet. Und ich habe gemerkt, wie er so wie die Notbremse gezogen hat. Und ich habe gemerkt, diese Freiheit vielleicht, von der Martin heute Morgen gesprochen hat, wie das in meinem Leben wieder angefangen hat, ja, so zu wirken. Ich habe gemerkt, diese Wut und diese Hass auf meinen Freund ist immer noch nicht weg. Aber ich kann damit umgehen. Ich habe gemerkt, es gibt so eine Bremse. Und ich brauche keine Angst haben vor diesem Aufprall. Und ich wünsche euch das einfach, dass ihr auch schafft, so, wenn ihr auf dieser Talfahrt seid, diese Bremse zu ziehen, dass ihr so Freunde habt, wie ich sie hatte, die sagen, ey, kriegen das vor Gott. Und ihr seid auf der TeenCon und ihr habt hier die Möglichkeit, diesen Aufprall zu verhindern oder zu mindern, weil es hier Leute gibt, die mit euch reden, die mit euch das vor Gott bringen wollen. Weil es Leute gibt, denen ihr nicht egal seid, sondern weil es Leute gibt, die sagen, hey, wir wollen dich vor Gott bringen. Wir wollen dir helfen, dass du in deiner Achterbahn des Lebens zurechtkommst. Ich habe immer lange Zeit gedacht, wenn man Christ wird, ja, dann steht so, ja, dann lebt man mit Gott. Gott will ja eigentlich nur das Gute für einen. Es wird voll chillig. Und ich habe festgestellt, ziemlich schnell, es wird überhaupt nicht chillig, weil Gott uns nämlich ernst nimmt. Als ich mich für Gott entschieden habe, habe ich gesagt, Gott, okay, ich will mit dir leben und du darfst aus meinem Leben machen, was du willst. Das ist ein ganz gefährliches Gebet, weil Gott manches gemacht hat, was ich nicht wollte, aber was er wollte. Aber es ist total cool, weil das ist genau dieser Nervenkitzel, den ich brauche, ja, der so auf dieser Achterbahn ist. Und es ist total spannend, da zu leben. Und ich mache dir Mut. Vielleicht sagst du auch, ja, ich will in diese Achterbahn mit Gott einsteigen. Ich möchte, dass Gott ja so zeigt, wo es lang geht. Dann hast du heute Abend auch die Möglichkeit, so einen Anfang mit Gott zu machen. Und vielleicht sagst du, ich bin auch unterwegs und ich habe festgestellt, also bei mir war es so, das Leben mit Gott ist nicht immer einfach, nicht immer nur so schön ruhig auf irgendeinem See, so ein bisschen bergauf, so wie so mit einer Gondel auf dem Berg hoch, sondern es sind manchmal stürmische Zeiten, manchmal nicht so einfach. Aber ich habe gemerkt immer wieder, dass Gott einträgt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von euch diese Erfahrung auch machen kann, weil Gott das versprochen hat. Und Gott kann sich nicht selber belügen. Gott hat gesagt, er steht zu dem, was er gesagt hat. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du genau auch das machst, dass du vor Gott gehst und sagst, Gott, ich will diese Versprechen, die du mir gegeben hast, einfach ernst nehmen und umsetzen. Ihr könnt nachher nach hinten gehen, dort, wo die Strohballen sind. Da sitzen wieder Leute, die mit euch reden wollen, die euch helfen wollen, die euch, so wie mein Freund gesagt hat, ich rede erst wieder mit dir, wenn du das mit Gott geklärt hast, die euch helfen wollen, das mit Gott zu klären, Gott wieder in euer Leben hineinzulassen. Es gibt Leute, die mit euch reden wollen und sagen können, wo ihr hingehen könnt und sagen könnt, okay, ich will Gott in die Achterbahn meines Lebens hineinlassen. Nutzt das, ist voll die Chance, wenn man das nicht alleine macht, sondern wenn man mit anderen drüber redet. Ja, wenn das Leben wieder Achterbahn fährt. Leute, ich sag euch, es lohnt sich Achterbahn zu fahren, es ist voll spannend, es ist voll cool und es lohnt sich, auf Gott einzulassen und es lohnt sich, mit Gott unterwegs zu sein, weil Gott einen eben nicht diesen Aufprall passieren lässt, sondern weil Gott einen vorher abbremst. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir voll die coolen Erfahrungen mit dir machen dürfen. Ich danke dir, ja, dass es nicht gefährlich ist, in der Achterbahn zu sitzen, sondern dass du unsere Sicherheit bist, dass du uns auffangen willst, abbremsen willst. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen und echt total krasse Sachen erleben dürfen, so wie der David das erlebt hat. Und Jesus, hilf uns immer wieder, dass wir uns wirklich so auf dich ausrichten und ja immer wieder so, wie der David, uns stark machen in dir. Amen.